Liebe Konfis, liebe Eltern, Familien, liebe Gemeinde, stellt euch mal vor, in 25 Jahren feiert ihr eure silberne Konfirmation und dann trefft ihr euch alle wieder. Es war so ein Konfirmationsjubiläum. Nach 25 Jahren also hat man so seine ganzen Mitkonfirmanden wieder getroffen und die obligatorische Runde begann, ja, was machst du denn jetzt so beruflich und so? Björn ist an der Reihe. Stolz verkündet er, also ich bin in der Filmbranche gelandet. Ich habe in einem neuen Fernsehfilm eine tragende Rolle. Alle sind tief beeindruckt. Man fragt nach, Mensch, Junge, tragende Rolle, stark, erzähl, was denn? Also ich trage die Scheinwerfer und die Kabel. Nun, ihr Konfis, welche Rolle werdet ihr im Leben spielen? Das ist die Frage. Gerade seid ihr in die Kirche eingezogen wie die Stars. Festlich, roter Teppich, Oscarverleihung wie in L.A. heute Nacht. Und dann werden dort heute Nacht die Umschläge geöffnet. Und in denen steht dann, wer die begehrte Trophäe bekommt. Und dann steht da drin, and the winner is... Punkt, Punkt, Punkt. Tja, nun, es ist natürlich so, wir wollen das heute auch mal so ähnlich machen. Und jetzt wollen wir mal einfach so einen Umschlag öffnen. Jetzt brauche ich mal einen Teamer. Achtung, in diesem Umschlag findet sich die erste richtig schwere Frage für euch. Und ich hoffe, ihr seid jetzt gut vorbereitet. Also, jetzt sind wir sehr gespannt.
Also, hier steht, wie viele Buchstaben hat die Bibel?
Oh. Also, ein Raunen geht durch die Reihen. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen heftig. Also, ich weiß zwar, dass die Bibel so rund 31.000 Verse hat, aber wie viele Buchstaben? Naja gut, ihr seid ja bestens vorbereitet. Ihr habt ja sicherlich nochmal durchgezählt. Wer kann mal sagen die Antwort? Oder ist da was schief gegangen? Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht.
Halt, warte, das war der falsche Umschlag.
Was steht auf der Rückseite?
So, ja, die Bibel hat natürlich nur 5 Buchstaben. B-I-B-L natürlich.
Ach, 5 Buchstaben. B-I-B-I-B-L. Also Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hier wurde offensichtlich was vertauscht. Das ist der Umschlag mit den Scherzfragen gewesen. Also diese Fragen wollen wir nicht stellen. Aber das ist natürlich peinlich, wenn das bei der echten Oscarverleihung auch passiert. Und genau das ist passiert. Da wurde ein Umschlag verwechselt im letzten Jahr. Da wurde der falsche Film bekannt gegeben. La La Land sollte gewonnen haben. Aber in Wirklichkeit war es ein ganz anderer, Moonlight nämlich. Und ich habe mal diese kleine Szene von der Oscarverleihung. Gucken wir uns das mal an. Das ist zwar auf Englisch, aber man muss nur mal auf die Gesichter gucken und dann weiß man, was da schiefgegangen ist.
Thank you.
Das ist eine peinliche Nummer. Vor einem Millionenpublikum, ihr Lieben, peinlich, peinlich. Die Verantwortlichen wären am liebsten im Boden versunken. So was darf doch nicht passieren. Was für ein Fehler. It was a mistake, it was a mistake. It's not a joke, it's not a joke. Es ist kein Spaß, es ist richtig schiefgelaufen. Ihr Lieben, das gibt es im Leben auch. Im Leben haben wir manchmal Situationen, wo wir am liebsten im Boden versinken wollen. Jetzt läuten die Glocken, da ist was falsch eingestellt. Friedrich, das, ihr Lieben, das ist jetzt nicht geplant, obwohl das gut passt. Friedrich, mach mal den Schalter auf U, diesen Kippschalter, den rechten. Wir hatten letzte Woche Spätgottesdienst und da war es eine Stunde später und unser Küster ist nicht da. Einfach auf U. Okay. Aber es passt, also wirklich Ehrenwort, nicht geplant, aber es gibt so Momente im Leben, wo einfach was schief läuft, wo man einfach irgendwie nicht mehr zurechtkommt mit der Situation, wo man im Boden versinken will. Für Petrus in der Bibel, da gab es auch so einen Augenblick. Er hatte eigentlich groß herumposaunt, Jesus, ich bin dein allerbester Freund. Wenn alle dich verlassen, ich bleibe immer bei dir. Und wenn alle weggehen, ich stehe zu dir, ich bleib dir treu. Doch dann, nachdem Jesus verhaftet wurde, da wurde er am Lagerfeuer dann von Soldaten und von einer Magd gefragt, hey, sag mal du gehörst doch auch zu Jesus, oder? Und plötzlich, da wurde knallrot, da war die Panik da. Nee, hey, ich weiß gar nicht, was du da rumlaberst. Verwechslung, falscher Umschlag, ich bin das nicht. Ich kenne diesen Kerl gar nicht, Jesus. Und so hat er Jesus, seinen besten Freund, im Stich gelassen. Dreimal hat er ihn verleugnet. Ja, es ist Passionszeit, da erinnern wir uns auch an diese Geschichten, dass manchmal auch Versagen zum Leben dazugehört. Und später wird dem Petrus bewusst, was er gemacht hat. Und da weint er bitterlich. Und er kommt sich als Versager vor. Peinlich findet er das. Schlimm. Aber was ich dann richtig klasse finde, ist, wie Jesus damit umgeht. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung trifft Jesus den Petrus wieder. Und dann fragt er den Petrus dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist weiter, mein Freund. Ich habe einen großen Auftrag für dich. Ich kann dich gebrauchen in meinem Reich. Weide meine Schafe, so sagt er. Jesus lässt ihn nicht fallen. Er bleibt sein Freund. Vielleicht geht es dir auch manchmal so wie Petrus. Da ist was richtig schief gelaufen. Vielleicht sogar, dass du mal im Glauben einen Anfang mit Jesus oder mit Gott gemacht hast. Und dann hast du Jesus vergessen in deinem Leben, dir sind andere Dinge viel wichtiger geworden oder du hast richtig missgebaut oder du hast andere Menschen enttäuscht. Jesus will trotzdem wieder dein Freund werden. Jesus kannte den Petrus sehr genau, schon vorher. Er hatte ihm das vorher schon gesagt. Er hat gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus kennt auch mich. Jesus kennt dich, jeden Einzelnen, egal ob Konfirmand oder Erwachsene. Es gibt einen Psalm, in dem wird das wunderbar zum Ausdruck gebracht, dass Gott uns erforscht, dass er uns kennt. Und dass er trotzdem bei uns ist und bei uns bleibt, uns umgibt. Ihr seid wieder dran. Wo sind die Teamer? Wie heißt der Vers, den ich meine? Antonia, da liegt schon ein Mikro, nimm's dir.
Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Psalm 139, 1 und 5.
Dankeschön. Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Herr, du erforscht mich, du kennst mich. Und das, was du da siehst, das ist vielleicht für mich manchmal peinlich. Aber dich schreckt das nicht ab, du bleibst bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich. Jeder von uns ist für Gott wertvoll, einmalig. Man kann das so sagen, bei Gott, da gibt es keine Verwechslungen im Umschlag. Da steht immer dein Name drin. Da bist du der Gewinner, so bin er es. Und bei Jesaja findet sich so ein Satz, der ist richtig klasse. Der bringt das auf den Punkt, der sagt so viel wie, für Gott kriegst du den Oscar. Man könnte auch sagen, du bist ganz wertvoll. Fällt euch ein, welcher Vers das sein könnte? Kai.
Das ist Jesaja 43, Vers 4.
Ich Stelle mal ist schon richtig, aber kleiner Blackout kann passieren. Und
Jesus sagt, du bist in meinen Augen so wundervoll und herrlich und ich habe dich lieb.
Ja, du bist in meinen Augen so wertvoll und herrlich. Ich habe dich lieb. Und er hat dich so lieb, dass er dir den Oscar gibt. Den Oscar für die Rolle eines von Gott geliebten und geschaffenen wunderbaren Menschen. Und dieser Oscar, den Gott uns gibt, der ist anders als dieser Kamerad aus Pappe oder als diese Trophäen, die in L.A. verliehen werden. Der Oscar, den Gott uns gibt, der ist ewig, der bleibt. Diese Oscar-Statuen dort in L.A., die sind zwar unglaublich begehrt, aber was sind sie wirklich wert? Heute Nacht werden geschätzt 800 Millionen Menschen weltweit da zuschauen bei der Oscar-Verleihung. Und da denkt man, Mensch, so eine Oscar-Trophäe aus Gold, die muss ja ein Vermögen wert sein. Weit gefehlt. Das ist überhaupt nicht so. Das Material ist überwiegend eine Mischung aus Nickel und Kupfer. Und dann ist nur außenrum so eine ganz hauchdünne Goldschicht. Der gesamte Materialwert von einer Oscar-Statue ist gerade mal schlappe $300. Das ist für diese Stars eigentlich gar nichts. Also nur ein bisschen äußerer Goldschein. Und innen drin ist es viel, viel weniger wert. Mir scheint, das ist ein Beispiel. So sieht es bei den großen Stars doch oft aus. Mehr Schein als Sein. Nach außen hin Glanz und Glimmer, doch innen drin oft Einsamkeit, Enttäuschung, Leere. Vor ein paar Jahren noch waren sie das Hollywood-Traumpaar. Angelina Jolie und Brad Pitt. Und wie sieht es inzwischen aus? Die Ehe kaputt. Zuvor bei Brad Pitt, er war alkoholabhängig geworden. Er hat es selber gesagt, ich habe viel zu viel gesoffen. Ich war kaputt. Angelina fühlte sich einsam. Aber keiner hat es den beiden angemerkt. Wenn man sie von außen gesehen hat, dachte man, das Traumpaar, wow. Die haben doch alles erreicht im Leben, die haben alles geschafft. Das, was ihr euch vielleicht träumt und wünscht. Sie waren reich, sie waren berühmt. Sie hatten Liebesglück, so meinte man. Familie, Kinder, das war der äußere goldene Schein. Wie es innen aussah, das wusste niemand. Ich glaube, nicht nur Promis versuchen, sich hinter einer Maske zu verstecken. Ich glaube, das kennen wir auch. Keiner soll in uns reinschauen. Nach außen immer cool, gut drauf, einen flotten Spruch auf den Lippen. Aber wenn wir nachts unsere Tränen ins Kissen weinen, dann guckt keiner zu. Außer Gott. Gott können wir nicht täuschen. Und wir brauchen es auch nicht. Er schaut in unser Herz rein. Wir Menschen gucken oft so nur auf das Äußere, auf den äußeren Schein, wie bei dieser Oscar-Trophäe. Aber Gott sieht tiefer. Wem fällt dazu ein guter Spruch ein? Nehmen wir mal Finn.
1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an.
Ja, ein toller Vers. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott kennt uns also ganz genau, besser als wir selbst uns kennen. Aber er verurteilt uns nicht. Er liebt uns. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht stolz meinen, wir brauchen ihn nicht. Dass wir nicht seine ausgestreckte Hand einfach ausschlagen und sagen, ach Gott, das kriege ich selber hin. Nein, er weiß, dass wir eine tiefe Sehnsucht haben. Ein Durst geradezu, ein Durst nach Wertschätzung, nach Liebe, nach Anerkennung. Und so wie ein guter Hirte seine durstigen Schafe zu einer Quelle führt, zu einem frischen Wasser, so möchte Jesus uns auch führen in unserem Leben, möchte uns immer wieder erfrischen, ermutigen, uns auftanken lassen. Gott, ein Hirte? Da macht es bestimmt bei euch Klick. Da gibt es ein uraltes Gebet, ein Psalm. Wer mag mal beginnen? Welcher Psalm ist das überhaupt? Ja, wer möchte mal? Paula, welcher Psalm ist es?
Psalm 23.
Und, wie geht er los? Also, jetzt gebt einfach mal die Mikro so querbeet. Hier vorne noch, da haben wir noch die Lea.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ja, Madita?
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Alter. Er quicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist da bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mir mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Super. Ist das nicht ein schönes Gebet? Gott, ein guter Hirte, der uns liebt, der uns führt. Es gibt übrigens 3 Filme, die gemeinsam die meisten Oscars überhaupt bekommen haben. Und das sind jeweils 11 Oscars, für einen einzigen Film 11 Oscars. Und da gibt es 3 Filme, Herr der Ringe, Teil 3 gehört dazu, Titanic und der dritte, will ich mal die Eltern auch fragen, wer hat eine Ahnung, was könnte der dritte Film sein, der zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt gehört. Katrin? Ja, Ben Hur. Ben Hur, toll, dass die Eltern heute auch mitmachen. Ben Hur ist von 1959 der Original Ben Hur, nicht dieses Remake. Ben Hur, also diese 3 Filme, die sind natürlich alle spitze, aber Ben Hur ist ein wirklicher Klassiker. Das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr Konfis diese Geschichte überhaupt kennt, eine Geschichte, die zur Zeit Jesu spielt. Da ist ein Jude, Ben Hur, und der lernt wirklich das kennen, was wir eben im Psalm gebetet haben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Der lernt das finstere Tal seines Lebens kennen. Er wird verraten, zu Unrecht wird er verhaftet von den Römern, kommt in Gefangenschaft, wird Sklave, Galeerensklave, wird richtig kaputt gemacht. Aber er begegnet auch Jesus. Und da gibt es eine bewegende Szene, wo Ben Hur von den Römern als Gefangener weggeführt wird. Erstmal noch ein Bild von Ben Hur. Vielleicht haben manche schon von dem berühmten Wagenrennen gehört. Ja, das berühmte Wagenrennen. Da ist es, genau. Also allein dieses Wagenrennen war schon unglaublich. Damals noch völlig ohne Computertrickserei. Und dann gibt es so eine Szene, da begegnet er Jesus. Und zwar wird Ben-Hur von den Römern als Gefangener weggeführt. Und er hat höllischen Durst, wie all die anderen Gefangenen auch. Und die Römer wollen ihm nichts geben. Und dann kommt Jesus. Man kann Jesus gar nicht so richtig erkennen. Erst arbeitet Jesus noch in seiner Zimmermannswerkstatt. Und dann sieht man ihn nur so kurz von hinten. Aber es wird klar, er ist es, der hilft, der beisteht, der seinen Durst stillt. Schauen wir uns mal diese Szene, diesen Ausschnitt aus dem berühmten Film Ben-Hur an. Was für eine starke Szene. So ist Jesus. Oft gar nicht so klar zu erkennen. Für uns auch. Wir können Jesus nicht sehen. Und doch ist er dann da, wenn wir ihn brauchen. Wenn du am Ende bist. Wenn du nicht mehr weiter kannst. Und dann ist er voller Barmherzigkeit da. Und voller Liebe. Er stillt deinen Durst. Er gibt dir neue Kraft. An diese Begegnung erinnert sich Ben-Hur sein Leben lang. Er geht erst noch seinen eigenen Weg, seinen Weg des Kampfes und der Rache. Aber am Ende des Films, am Ende der Geschichte begegnet er Jesus wieder, als Jesus am Kreuz hängt und auch für seine Sünden stirbt. Und dann macht Ben-Hur nochmal einen neuen Anfang. Und er findet zum Glauben an diesen Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus war mehr als ein Mensch. Er war Mensch wie wir, aber er ist zugleich Gott, Gottes Sohn, der zu uns gekommen ist. Und deswegen hat er einige ganz berühmte Sätze über sich selber gesagt, die alle beginnen mit Ich bin. In der Jugendsprache, das ist ja das neueste Jugendwort des Jahres, sagt man Ibims. Die Ibims-Worte Jesu. Ich bin. Wem fällt eins ein? Also nehmen wir mal Milo.
Johannes 10, Vers 9, Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht und an mich glaubt, der wird gerettet werden.
Ja, wer weiß noch eins? Da hinten.
Jesus sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Da ist es wieder mit dem guten Hirten, der gute Hirte. Weiter, wer sagt das nächste Ich bin Wort? Colin?
Ich bin die Tür der Welt, wer durch mich durchgeht, wird gerettet werden.
Ja, noch einmal das mit der Tür, genau. Und hier vorne, Lisa?
Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Und hat noch jemand eins? Kai?
Jesus sagt, ich bin das Licht, wer an mich glaubt, wird nicht umherirren in der Finsternis und das Licht des Lebens haben.
Was für starke Worte, Jesu. Und es lohnt sich, diesem Jesus nachzufolgen. Er meint es gut mit uns. Wenn er der Regisseur unseres Lebens ist, dann will er auch, dass das Leben gelingt. Er ist nicht so wie jener Regisseur, der zu seinem Schauspieler ruft, nun gehen Sie endlich auf die Brücke und dann springen Sie ins Wasser. Daraufhin sagt der Schauspieler, aber ich kann doch gar nicht schwimmen. Ach, das macht nichts, sagt der Regisseur. Macht überhaupt nichts, es ist eh die letzte Szene. So ist Jesus nicht. Er ist einer, der das Gute für uns will. Er will nicht, dass wir untergehen. Und die letzte Szene unseres Lebens ist bei ihm noch lange nicht die letzte Szene. Da heißt es dann, Fortsetzung folgt. Er will uns das ewige Leben geben. Und damit wir den Weg finden, den Weg zum ewigen Leben, dazu gibt er uns sein Wort, die Bibel. Und die Bibel ist so etwas wie ein Licht für unseren Weg. Wer kennt dazu einen Vers, wie eine Leuchte ist? Ja, bitte.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg.
Genau. Weiß jemand, wo dieser Vers steht? Ja, Mathilde, einfach so reinrufen. Psalm 119, Vers 105. Genau. Weil Gott uns liebt, hat er uns sein Wort gegeben, die Bibel. Und dann hat er ganz besondere Wegweiser da drin für uns. Wegweiser, die uns zum Leben helfen. Was könnte damit gemeint sein? Ja, Rike? Die 10 Gebote. Ja, und nun, ganz fix, die 10 Gebote von euch. Wer fängt an? Gebt einfach die Mikros so rum, dann kann jeder eins sagen.
Du sollst keine Götter neben mir haben?
Ja.
Du sollst dir kein Gottesbild machen, das du anbetest und dem du dienst? Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen?
Du sollst den Feiertag
heiligen?
Hier vorne sind auch einige.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Du sollst Vater und Mutter ehren.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten.
Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört.
Ja, das sind die 10 Gebote. sogar weitestgehend in der richtigen Reihenfolge. Das ist richtig klasse. Ihr habt direkt mit Du sollst angefangen. Allerdings, wenn man in die Bibel schaut, ganz am Anfang, bevor die 10 Gebote so richtig losgehen, geht es nicht mit Du sollst los, sondern erstmal kommt eine Zusage. Kai, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin für dich da. Das ist klasse. Toll, wenn man das entdeckt, wenn man Gott als Freund erlebt. Ich bin der Herr, dein Gott. Wenn du Jesus als deinen Freund hast, dann bist du der Winner. Dann hast du gewonnen, das ewige Leben gewonnen. Und das ist besser als jeder Oscar. Das ist Gottes Siegespreis. Einer, der beides kennt, ist der zweifache Oscar-Gewinner Denzel Washington. Den sehen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob euch Filme mit ihm bekannt sind. Ein hervorragender Schauspieler. Und er kennt beides. Er ist einerseits zweifacher Oscar-Gewinner, aber er hat auch Gottes Siegespreis. Denn er hat einen festen Glauben an Jesus Christus. Die Zeitung Welt am Sonntag hat ihn mal interviewt zu seinem Glauben und dann wurde er gefragt, ob er täglich in der Bibel lese. Daraufhin antwortet er, täglich ist etwas übertrieben, aber ja, ich habe immer eine Bibel dabei und lese darin, so oft es geht. Und dann sagt er weiter, durch meine Arbeit habe ich zu Millionen von Menschen gesprochen. Im Jahr 2015 sagte ich mir, dass ich nicht länger nur durch meine Arbeit als Schauspieler sprechen möchte. Nein, ich werde mich ganz bewusst bemühen, aufzustehen und darüber zu sprechen, was Gott für mich getan hat. Es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich Gott nicht geführt, beschützt oder korrigiert hätte. Ich selbst war zu manchen Zeiten vielleicht nicht so treu ihm gegenüber, aber er hat immer an mich geglaubt. Nicht immer habe ich an Gott festgehalten, doch Gott hat immer an mir festgehalten. Und dann sagt er ein ganz starkes Wort. Alles, was ich habe, habe ich durch die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Und dann gibt er in dem Interview noch einen guten Tipp weiter. Der Tipp, den kann man sich auch aneignen. Schiebe deine Hausschuhe abends weit unters Bett. Wenn du dann morgens aufstehst, dann musst du dich hinknien, um sie herauszuziehen. Und wenn du dann schon mal da unten kniest, dann sprich ein Gebet. Fang den Tag mit einem Gebet an, bitte Gott um Weisheit und Verständnis, strebe nicht nach Gewinn, sondern danach etwas zu verändern. Toll. Ein doppelter Oscar-Gewinner. Einer, der Gott gewonnen hat. Und das wünsche ich euch auch jedem hier. Das wünsche ich auch mir selber, dass ich immer an ihm festhalten werde, weil ich weiß, dass er an mir festhält. Ein überzeugter Christ, der sagte einmal zu seinem Freund, also weißt du, in meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Wie bitte? Fragt der Freund ganz überrascht. Nein, sagt er, Gott spielt nicht nur eine Rolle, sondern er ist der Regisseur.